Ich bete noch. Vater, ich danke dir, dass du uns ein Wort gegeben hast, aus dem wir lesen und lernen dürfen. Ich danke dir, dass du uns ein Wort gegeben hast, in dem wir dich sehen und erkennen dürfen und uns dir nahen können. Und Herr, ich bete, dass du die Zeit jetzt segnest, dass du durch mich sprichst und alles aus meinem Kopf herausnimmst, was nicht von dir kommt und nicht zu dir hinführt, Herr. Lass nur deine Worte bestehen. Richte unsere Herzen auf dich aus und hilf uns, dich zu hören. Amen. Was für ein schöner Psalm, in dem wir doch diese klare, deutliche und sehr, sehr, sehr wichtige Hoffnung hören von der Ewigkeit, in der wir beim Vater sein werden. Ja, dass Gott unser Fleisch nicht im Totenreich liegen lassen wird, sondern er gibt uns eine ewige Hoffnung mit. Diese Auferstehung ist eine wunderschöne und wichtige Wahrheit. Nun am 15.02. ist meine Großmutter in einem hohen Alter nach Hause gegangen. Und das hat eine Zeit der Trauer zu Hause eingeleitet. Eine Zeit der Stille, wo zu Hause geredet wurde und nachgedacht wurde. Und es war ruhig und wir haben getrauert. Und dann habe ich am Freitag, also einen Tag später, zu Hause mit meiner Mutter ein Gespräch gehabt. Und wir saßen so da und wir reden über den Tod und die Auferstehung und die Ewigkeit. Und dass meine Großmutter, ihre Mutter, jetzt dort ist und sehen darf, worauf sie hofft. Und während wir so über diese schöne und geniale Wahrheit nachdenken, merke ich, dass es sie traurig macht. Sie sagt mir, sie muss sich jetzt auf ewig von ihrer Mutter verabschieden. Denn obwohl wir sie in der Ewigkeit ja wiedersehen werden, ist sie da nicht mehr ihre Mutter und sie nicht mehr ihre Tochter. Ja, sie kommt jetzt in den Himmel zum Vater und sieht dort ihren Mann wieder, der ihr viele Jahre vorausgegangen ist, und sie sind dort kein Ehepaar. Irgendwann kommen wir alle hinterher und sind nicht mehr eine Familie wie hier. Und das machte sie traurig. Und dann habe ich einen Text gelesen, mit dem ich mich zu der Zeit gerade beschäftigt habe. Und das war Markus Kapitel 12. 18 bis 27. Und mit diesem Text möchte ich mich heute mit euch beschäftigen, weil der einen sehr interessanten Blick auf eben diese Auferstehung gibt. Doch bevor wir in den Text einsteigen, gucken wir uns doch an, wo sind wir hier gerade. Jesus ist zu der Zeit gerade in Jerusalem angekommen. Er ist noch nicht lange in Jerusalem und er ist kurz vor seiner Kreuzigung. Er weiß schon, es geht dem Ende zu. Er ist nicht mehr lange hier und er bereitet sein Wirken vor. Und so wie er in Jerusalem reinkommt, dann ist dort der Tempel, der eine Tempel, der Ort, wo Gott geheiligt und gelobt wird. Und der Hohe Rat der Juden, also die führenden Juden, die oberste Ebene, die man als Jude so erreichen kann, die haben in diesem Tempel das Sagen. Und sie haben diesen Tempel missbraucht, um dort Gewinn zu erzielen. Sie haben dort Handel getrieben und haben Leute über den Tisch gezogen und haben diesen Tempel verunreinigt für ihre eigenen Ziele. Und so kommt Jesus nach Jerusalem und eine der ersten Sachen, die er in Jerusalem tut, ist diesen Tempel mit viel Ach und Krach zu reinigen. Er läuft durch, er treibt die Leute raus, er schmeißt Tische um, wir lesen von einer Peitsche, die er schwingt. Jesus reinigt diesen Tempel wieder von all dem Dreck, der da ist. Und so wie er das tut, tritt er dabei einigen Menschen sehr auf die Füße. Wie gesagt, der Hohe Rat hat so die Kontrolle über das Judentum. Das sind selbst Juden, die aber die Regeln und Gesetze festlegen, nach denen man so als Jude zu leben hat. Und so haben sie auch im Tempel die Regeln festgelegt und höchstwahrscheinlich auch viel Gewinn dadurch eingetrieben, dass dort in diesem Tempel Handel getrieben wurde. Und jetzt kommt dieser Jesus daher und treibt die Leute dort raus und macht im Grunde ihre Einnahmequelle zunichte. Und danach versammelt er viele Menschen um sich, viele Menschen hören ihm zu. Er hat auf einmal viel Einfluss in Jerusalem. Und dabei tritt er diesen Menschen, diesen eigentlich führenden Juden, ganz schön auf die Füße. Und sie sind unzufrieden mit ihm. Und jetzt schicken sie nacheinander einzelne Gruppen zu Jesus hin, um ihn vor dem Volk bloßzustellen. Ja, sie denken sich, dieser Jesus ist irgendein Irrlehrer, der irgendeinen Blödsinn erzählt. Und genau das möchten sie vor dem Volk jetzt zeigen. Und so schicken sie erst die Pharisäer zu Jesus, dann die Herodianer und dann eine dritte Gruppe. Und der einzige Sinn ist, dass diese Weisen, diese cleveren Lehrer, die sie jetzt nach und nach zu Jesus schicken, dem Volk zeigen sollen, dieser Jesus, dem braucht ihr nicht glauben. Deswegen schicken sie diese Gruppen zu ihm. Und diese dritte Gruppe, mit der beschäftigen wir uns jetzt. Und ich lese den Text einmal vor. Markus Kapitel 12, 18 bis 27. Und es kamen Sadduzäer zu ihm, die sagen, es gebe keine Auferstehung. Und sie fragten ihn und sprachen, Meister, Mose hat uns geschrieben, wenn jemandes Bruder stirbt und eine Frau hinterlässt, aber keine Kinder, so soll sein Bruder dessen Frau nehmen und seinem Bruder Nachkommen erwecken. Nun waren da sieben Brüder, und der erste nahm eine Frau, und er starb und hinterließ keine Nachkommen. Dann nahm sie der zweite, und er starb, und auch er hinterließ keine Nachkommen, und der dritte ebenso. Und es nahmen sie alle sieben und hinterließen keine Nachkommen. Als der letzte von allen starb, auch die Frau. In der Auferstehung nun, wenn sie auferstehen, wessen Frau wird sie sein? Denn alle sieben haben sie zur Frau gehabt. Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, irrt ihr nicht darum, weil ihr weder die Schriften kennt, noch die Kraft Gottes? Denn wenn sie aus den Toten auferstehen, so heiraten sie nicht, noch werden sie verheiratet, sondern sie sind wie die Engel, die im Himmel sind. Was aber die Toten anbelangt, dass sie auferstehen, habt ihr nicht gelesen im Buch Mose bei der Stelle von dem Busch, wie Gott zu ihm sprach, ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs? Er ist nicht der Gott der Toten, sondern der Gott der Lebendigen. Und darum irrt ihr sehr. In diesem Text beschäftigt sich Jesus hier mit diesem Widerspruch, den die Sadduzäer zu ihm bringen. Und deswegen würde ich diese Stelle mal überschreiben mit genau dieser Aussage. Widersprüche. Und was dann? Wir sehen hier drei Punkte, drei Gedanken, durch die ich durchgehen möchte. Wir werden uns zuerst mit einer Frage beschäftigen. Dann mit Jesu Antwort. Und zum Schluss zeigt er uns den Wert der Bibel. Also lasst uns mal am Anfang einsteigen. Die Frage. Und ich gehe so Stück für Stück durch den Text durch. Ich lese mal Vers 18, den ersten Vers, noch einmal vor. Und es kamen Sadduzäer zu ihm, die sagen, es gebe keine Auferstehung. Und sie fragten ihn und sprachen. Also in diesem ersten Vers wird uns diese dritte Gruppe jetzt vorgestellt. Das ist die dritte Gruppe, die zu Jesus geschickt wird, um ihn öffentlich zu entblößen. Und diese Gruppe sind die Sadduzäer. Nun, wir haben in der Bibel häufig Konflikte, wo Jesus mit einer Gruppe am Diskutieren und Argumentieren ist. Doch das sind selten die Sadduzäer, das sind meistens Pharisäer. Die kennen wir gut. Ja, und die verachten wir oft. Und ganz oft distanzieren wir uns von ihnen, weil sie ja so falsche Lehren haben und so viel Blödsinn erzählen und Jesus nicht erkannt haben. Aber hier ist es eine Gruppe, mit der wir nicht so oft in Kontakt kommen. Und das liegt daran, dass sie nicht so oft sich für das interessiert haben, was Jesus getan hat. Die Sadduzäer sind eine ganz interessante, eigentlich kleine Gruppe im Judentum. Klein, aber doch sehr mächtig. Es waren nicht so viele, das war eine eher kleinere Randgruppierung, die im Judentum sehr unbeliebt war. Die Leute mochten sie nicht, die Juden mochten sie nicht, die Pharisäer mochten sie nicht, niemand mochte sie so wirklich. Und dennoch waren sie sehr mächtig und einflussreich und reich. Denn sie waren gehobene Juden, sie waren in einem gehobenen Stand, sie waren in diesem Hohen Rat und hatten dort zu sagen. Und anders als die Pharisäer haben die Sadduzäer immer versucht, den Kompromiss mit den Römern zu suchen. Ja, die Römer, das war die eigentliche politische Regierung in der damaligen Zeit. Und die Römer haben diesen Hohen Rat, also diese jüdische Regierung, geduldet, solange der sich nicht gegen die Römer gestellt hat. Und dann gab es jetzt in diesem Hohen Rat zwei Gruppen, einmal die Pharisäer und einmal die Sadduzäer. Und die Pharisäer waren immer auf Konfliktkurs. Die haben sich immer gegen die Römer gestellt. Die haben sich immer gegen die römische Regierung gestellt und immer den Konflikt gesucht. Und die Sadduzäer haben immer den Kompromiss gesucht. Sie haben immer versucht, sich mit den Römern irgendwie auf einem gemeinsamen Nenner zu finden. Und das war den Römern sehr recht. Und deswegen waren die Sadduzäer sehr mächtig und sehr einflussreich. Und deswegen bei den Juden sehr unbeliebt. Und diese Gruppe, die kommt jetzt zu Jesus. So die höchste Ebene im Grunde. Also wenn du Sadduzäer bist, dann bist du eigentlich die höchste Instanz. Viel höher geht nicht mehr. Und sie sind jetzt die letzte, die dritte Gruppe und sie wollen Jesus jetzt zu Fall bringen. Und womit sie ihn zu Fall bringen wollen, das sagen sie uns in Vers 18 auch schon. Hier steht ja, denn sie sagen, es gebe keine Auferstehung. Damit ist nicht gemeint, dass sie so laut vor sich hin plappern zu Jesus gegangen sind und das so untereinander so besprochen haben, es gibt keine Auferstehung. Wir sehen hier ihre Einstellung. Das ist ihre Herzenshaltung. So glauben sie. Es gibt keine Auferstehung. Ihr Glaube lässt sich relativ kurz beschreiben, als auf das Leben konzentriert. Die Sadduzäer kannten das ganze Alte Testament. Alle 39 Bücher, die wir heute im Alten Testament haben, hatten die auch schon, konnten sie auch in ihrer Sprache lesen. Und dennoch kamen sie zu dem Schluss, nach dem Tod ist vorbei. Es gibt keine Ewigkeit, es gibt keine Auferstehung. Wir leben nur im Hier und Jetzt. Deswegen waren sie auch so sehr auf Macht und Reichtum aus. Wenn du keine ewige Perspektive hast, zählt nur das, was du hier bekommst. Und das war ihr großes Ziel. Und so haben sie ihren Dienst und ihr Leben komplett um diesen Tempel herum aufgebaut. Denn im Tempel, da gab es Ordnung, da gab es Regeln, die konnten sie vorschreiben. Im Tempel wurde geopfert, da wurden Gaben gegeben, dort konnten sie sich bereichern. Und so stand ihr Dienst, ihr Leben und ihre Religion nur im Tempel in Jerusalem statt und im Dienst in diesem Tempel. Das war ihr Ort. Und als Jesus dort durchgegangen ist und den aufgeräumt hat, hat er gerade dieser Gruppe der Sadduzäer ganz schön auf die Füße getreten. Und sie glaubten nicht an eine Ewigkeit. Diese Ewigkeit, von der Jesus andauernd redet. Diese Auferstehung, die für Jesu Leben und seine Lehre grundlegend wichtig ist. Und deswegen kommen sie mit diesem Punkt jetzt zu ihm. Ihre Überzeugung ist, es gibt keine Auferstehung. Aber wie kommen sie zu dieser Idee? Wir haben eben gerade Psalm 16 gelesen, einen Psalm, den auch die Sadduzäer gelesen haben. Und dort steht ganz klar Auferstehung drin. Wir werden nicht im Totenreich bleiben. Eine ewige Hoffnung beim Vater. Wenn wir die Propheten lesen, wenn wir uns Daniel anschauen, wenn wir die Sprüche oder die Psalmen lesen, da steht alles voller Auferstehung. Wie kommen die Sadduzäer zu dem Gedanken, das gibt es nicht? Und genau das dürfen wir jetzt nachvollziehen. In den nächsten 4-5 Versen werden wir erkennen, wie genau dieser Prozess bei ihnen stattgefunden hat und welche Fehler sie auf dem Weg gemacht haben. Und von diesen Fehlern dürfen wir lernen. Also lass uns mal da anfangen. Vers 19. Meister, sagen jetzt die Sadduzäer zu Jesus. Mose hat uns geschrieben, wenn jemandes Bruder stirbt und eine Frau hinterlässt, aber keine Kinder, so soll sein Bruder dessen Frau nehmen und seinem Bruder Nachkommen erwecken. Sie zitieren ja ein Gesetz aus den 5 Büchern Mose. 5. Mose, Kapitel 25, dort steht dieses Gesetz, die sogenannte Schwagerehe. Und im Grunde war die Idee dahinter, wenn jetzt ein Mann und eine Frau heiraten und dann kriegen die keine Kinder und der Mann stirbt, dann könnte diese Familienlinie ja enden. Und Gott war es wichtig, dass das nicht passiert. Also hat er dieses Gesetz erlassen, dass jetzt von diesem Mann, der gestorben ist, die Brüder nacheinander diese Frau heiraten müssen. Und wenn dann irgendwer Kinder bekommt, dann gelten diese Kinder als Nachkommen des ersten Mannes, der schon gestorben ist, damit diese Familienlinie weitergeht. Ist keine Sorge, das Gesetz gilt für uns heute nicht mehr. Niemand von euch muss seinen Schwager oder seine Schwägerin heiraten. Das betrifft uns so jetzt nicht. Aber die Sadduzäer kannten dieses Gesetz. Es stand in den 5 Büchern Mose. Sie kannten es wahrscheinlich Wort für Wort, Buchstabe für Buchstabe auswendig. Und so zitieren sie es hier auch richtig. Also ihr Ausgangspunkt, ihr Startpunkt ist ein Gesetz aus den Büchern Mose. Und das kennen sie und daran halten sie sich fest. Und jetzt erfinden sie ein Szenario, eine Situation, die ja durchaus möglich ist. Und das sind die Verse 20 bis 22, wo sie jetzt erzählen, ja stell dir mal vor, da gibt es eine Frau, die heiratet einen Mann. Dieser Mann hat 6 Brüder, also es sind insgesamt 7 Männer. Und der erste stirbt, kriegt keine Kinder, der zweite, der dritte, alle sie sterben und am Ende stirbt auch die Frau. Alle sind tot, keine Kinder, die Frau hat alle 7 irgendwann geheiratet. Und dann kommt in Vers 23 ihre erste Frage. 4 Verse lang, keine Frage, kein Unverständnis. Sie kommen zu Jesus und sagen, schau mal, das wissen wir, das steht auf jeden Fall schon mal fest. Ja, 5. Mose, Schwagerehe, das ist gesetzt. Und jetzt stell dir mal eine Situation vor, lass dich mal auf uns ein. Stell dir vor sowas. Und dann erfinden sie ein Szenario, wo diese Schwagerehe jetzt greifen würde. Und dann kommt irgendwann ihre erste Frage. In der Auferstehung nun, wenn sie auferstehen, wessen Frau wird sie sein? Denn alle 7 haben sie zur Frau gehabt. Und jetzt hat Jesus ein Problem, oder? Denn jetzt ist ja diese Frau im Himmel, in der Auferstehung, und diese 7 Männer. Und sie hat alle 7 schon mal geheiratet. Wen heiratet sie jetzt? Sie kann ja nicht alle heiraten, das wussten die damals schon, mehrfach Ehe, das ist nicht okay, das will Gott nicht, Gott will Ehe zwischen einem Mann und einer Frau, also sie kann nicht alle 7 heiraten. Nun, wenn sie jetzt nur einen heiratet, dann begeht sie Ehebruch mit den anderen 6. Was macht sie jetzt? Das ist das Problem, das sie hier Jesus präsentieren. Das ist der Konflikt, den sie haben. Aber was ist denn die Frage, die sie ihm stellen? Wessen Frau wird sie sein? Ist das nicht eine interessante Frage? Denn die setzt ja etwas voraus. Die setzt voraus, dass sie voll und felsenfest davon ausgehen, in der Auferstehung müssen die wieder heiraten. Das stellen sie nicht in Frage. Das ist gar nicht, das kann gar nicht hinterfragt werden. Das steht fest. Die Frage ist, wen sie heiratet, nicht ob sie heiratet. Sie kommen ja nicht zu Jesus und fragen ihn, Herr, erklär uns mal, wie ist das mit der Auferstehung? Nein, sie haben die Auferstehung ja schon längst verstanden. Ja, wenn Auferstehung, dann werden wir in der Auferstehung heiraten. Na klar, vor der Auferstehung heiraten Menschen, nach der Auferstehung heiraten Menschen. Das war das Verständnis, das sie vorausgesetzt haben. Und mit dieser Voraussetzung sind sie zu Jesus gekommen und haben ihn dann gefragt, ja, und wen wird sie jetzt heiraten? Sie haben das Buch Mose gelesen und haben ein Gesetz gefunden. Und sie kennen die Moral und die Ethik, die Gott für eine Ehe voraussetzt. Ein Mann, eine Frau, keine Mehrfachehe, kein Ehebruch und so weiter. Und jetzt lesen sie von einer Auferstehung. Und dann haben sie auf einmal einen Widerspruch. Aber steht in der Bibel irgendwo, dass wir in der Auferstehung heiraten werden? Kennt irgendwer von euch eine Stelle im Alten Testament, wo beschrieben wird, dass wenn wir auferstehen, wir wieder heiraten werden? Nein, diese Stelle gibt es nicht. Es gibt keinen Vers, der das aussagt. Aber warum setzen die Sadduzäer das jetzt voraus? Warum ist das für sie Grundvoraussetzung für eine Auferstehung? Ihnen passiert etwas, was uns allen immer wieder passiert. Wenn ich euch jetzt sage, ich habe einige Jahre in Stuttgart in einer Wohnung gelebt, keiner von euch kennt diese Wohnung, außer meine Mutter. Du bist raus, für dich gilt der Vergleich nicht. Aber sonst gilt, keiner von euch kennt diese Wohnung. Und ich erzähle euch von dieser Wohnung und ich bin reingekommen und da war dann das Esszimmer und zur Rechten war die Küche. In eurem Kopf habt ihr eine Vorstellung, oder? Es ist jetzt nicht, dass ihr genau wisst, wie meine Wohnung aussieht, aber ihr habt eine Vorstellung davon. Ihr stellt euch ein Esszimmer vor, so wie ihr Esszimmer halt kennt. Und dann stellt ihr euch eine Küche vor, so wie ihr Küchen halt kennt. Niemand von euch war in meiner Wohnung, aber als ich gesagt habe, ich habe in einer Wohnung gelebt, da habt ihr euch Wohnungen so vorgestellt, wie ihr Wohnungen kennt. Und wenn ich diese Wohnung jetzt im Detail weiter und weiter erklären würde, würdet ihr merken, dass eure erste Vorstellung wahrscheinlich sehr falsch war. Denn wir hatten einen großen zerbrochenen Spiegel mitten im Esszimmer stehen. Nicht in einem Rahmen, sondern einfach so an der Wand lehnend. Damit hätte niemand von euch gerechnet, oder? Oder dass wir in der Küche mehrere Kühlschränke hatten, obwohl wir Studenten waren. Wer hat das schon? Dass ich mitten im Stadtpark gelebt habe eigentlich und das trotzdem die günstigste Gegend in Stuttgart ist. Das macht keinen Sinn. Wenn wir über die Details reden, dann werdet ihr merken, das weicht immer mehr von dem ab, was ihr euch von einer Studentenwohnung in Stuttgart irgendwann mal vor ein paar Jahren vorstellen würdet. Aber so ist das halt. Ich rede von irgendetwas, ihr habt nicht alle Informationen und euer Verstand, eure Vorstellungskraft füllt diese Lücken ganz automatisch mit dem, was ihr kennt. Wenn ich euch sage, ich bin mit meinem Auto hier hingefahren, einige Leute wissen nicht, was für ein Auto ich fahre, dann hat dieses Auto eine Farbe. Wenn ich sage, ich bin mit meinem Auto vorne auf diesen Parkplatz gefahren, welche Farbe hat dieses Auto in deinem Kopf? Der eine denkt an ein schwarzes Auto, einer an ein blaues Auto, der eine an ein rotes Auto. Es war Silber. Manche von euch haben das vielleicht so gedacht. Bestimmt nicht alle. Einfach, weil ihr es nicht wusstet. Und euer Kopf diese Lücke automatisch schließt mit dem, was ihr erwartet. Genau das ist meiner Mutter passiert, an diesem Freitag, als wir da saßen und über die Auferstehung geredet haben. Und sie hat sich vorgestellt, wie ihre Mutter im Himmel ist und sie trifft dort ihren Ehemann wieder. Und wir wissen ja, dass die nicht verheiratet sein werden. Also sieht sie ihn jetzt? Erkennt sie ihn oder erkennt sie ihn nicht? Aber die werden auf jeden Fall kein Ehepaar sein. Also kann es nicht so liebevoll und so intim sein, wie es hier auf der Erde war, wo die beiden verheiratet waren. Und irgendwann kommen wir nach und wir sehen sie. Aber wir sind nicht mehr ihre Kinder, ihre Enkelkinder. Sie ist nicht mehr dort, unsere Großmutter, weil es diese Familien so doch nicht mehr geben wird, oder? Aber wissen wir das? Und womit vergleichen wir das hier? Mit Familien und Beziehungen und dem Miteinander hier auf der Erde. Aber wir wissen nicht, wie es im Himmel sein wird. Wir wissen nicht, wie das Miteinander dort ist, oder? Und weil wir es nicht wissen, stellen wir es uns so vor wie hier. Nun, wenn ich mit jemandem nicht verheiratet bin und nicht in einer Familie bin, dann kann es nicht so liebevoll und intim sein wie mit meinem Ehepartner. Geht nicht. Und wenn ich im Himmel nicht mehr mit meinem Mann oder meiner Frau verheiratet bin, dann ist es nicht so liebevoll und intim wie hier auf der Erde, wo wir verheiratet sind. Und genau das hat meine Mutter traurig gemacht. Sie hat über die Auferstehung nachgedacht und diese Auferstehung gefüllt mit der Vorstellung vom Hier und Jetzt. Aber das ist nicht so, wie es sein wird. Das ist nicht die Wahrheit, das ist nicht die Realität. Wir kommen da ja gar nicht ran. Und genau das passiert den Sadduzäern. Sie lesen in dem Psalm und in Daniel und in den anderen Propheten von der Auferstehung. Und sie kennen sie nicht. Auferstehung findet in unserem Leben nicht statt. Wir können das ja gar nicht begreifen oder erklären. Dieser Begriff, diese Wahrheit ist viel zu groß für uns. Oder hat jemand von euch schon mal Auferstehung selber erlebt? Also füllen sie diese Lücken, die sie haben, mit dem, wie sie es sich vorstellen. Und in ihrer Vorstellung müssen Mann und Frau halt heiraten. Und dann haben sie einen Widerspruch. Mose und Auferstehung. Und das widerspricht sich. Das geht nicht zusammen. Sie lesen durch die 39 Bücher des Alten Testaments. Und das, was sie von Gott verstehen, das packen sie in ihre Box hinein. Da haben sie eine Box und dort packen sie Gott rein. Ah, Gott ist so, Mose sagt mir, Gott ist so, diese Gesetze sind wichtig und so verstehen sie Gott und packen alles nacheinander hinein. Und dann kommt irgendwann die Auferstehung. Und so wie sie die Auferstehung verstehen, passt sie nicht in diese Box hinein. Also kann es nicht wahr sein, oder? Dann kann es Auferstehung nicht geben. Die Tatsache ist doch, dass Gottes Wort und Gottes Wesen unsere Vorstellung immer wieder sprengen wird. Gott wird immer größer sein, als du es dir vorstellen kannst. Das, was du in der Bibel liest, wird immer mehr sein, als du begreifen kannst. Du wirst ihn niemals völlig verstehen können. Deine Box wird immer zu klein sein, wenn du versuchst, Gott dort hineinzustecken. Unser Verständnis schließt Lücken mit dem, wie wir es uns vorstellen möchten. Aber wir wissen nicht, ob das wahr ist oder nicht. Und es wird immer zu klein sein. Die Frage ist, wo sprengt Gott dein Verständnis? Wo liest du die Bibel? Hörst du von Gott? Lernst du von ihm? Und es passt einfach nicht zu dem, was du von ihm denkst. Vielleicht kennst du einen liebevollen Gott, der seinen Sohn geschenkt hat, der für dich am Kreuz aus Gnade gestorben ist. Und dann liest du von einem zornigen Gott, der Städte zerstört und Menschen richtet. Wie kann so ein liebevoller Gott so zornig sein? Vielleicht liest du von Gnade und einem Geschenk, von Errettung, für die du nichts tun musst. Und dann liest du, dass Gott gerecht ist. Und du fragst dich, wie kann ein gerechter Gott gnädig sein? Das geht doch nicht zusammen. Vielleicht kennst du die Geschichte aus dem Neuen Testament, wo Ananias und Sapphira Gott belügen und auf der Stelle tot umfallen. Das ist im Neuen Testament, nach Pfingsten, also in einer Gemeindesituation wie bei uns. Und dann liest du von einem Gott, der uns sagt, wir dürfen freimütig wie seine Kinder zu ihm vor den Thron kommen. Und wir müssen uns nicht fürchten vor ihm. Wie passt das zusammen? Kann das der gleiche Gott sein? Wo in der Bibel liest du und du hast eine Vorstellung von Gott oder du denkst, so muss Gott sein, und dann liest du Geschichten oder Lehren oder du hörst Stellen aus der Bibel, die einfach nicht zu dem passen, wie du dir Gott vorstellst. Und du fragst dich, wie kann das sein? Das widerspricht sich doch. Genau das ist den Sadduzäern passiert. Die Frage ist, wie reagieren wir darauf? Entscheiden wir dann, was in diese Box darf und was nicht? So wie die Sadduzäer das gemacht haben. Die haben gesagt, okay, Mose, das sagt Gott. Auferstehung sagt Gott nicht. Weil das ist ein Widerspruch. Gott kann nicht beides sagen, also sagt er das und das sagt er nicht. Das haben die Sadduzäer gemacht. Die haben einfach zensiert. Die sind durch diese 39 Bücher durchgegangen, die es im Alten Testament gibt, und haben alles weggestrichen, was für sie keinen Sinn macht. Wisst ihr, wie viele sie am Ende weggestrichen haben? 34. 5 haben sie behalten. Die 5 Bücher Mose. Und selbst bei denen haben sie noch so ein paar Sachen zensiert, die ihnen nicht so richtig Sinn gemacht haben. Genau das passiert, wenn wir anfangen, Gottes Wort zu zensieren, wenn wir uns zum Richter über die Wahrheit machen, wenn wir Widersprüche lesen und Gott nicht verstehen und sagen, gut Gott, du kannst nicht das und das sagen, also werde ich entscheiden, was davon du jetzt bist. Dann werden wir wegschneiden. Oder verstehen wir, dass unser Verständnis zu klein ist, dass wir Gott nicht begreifen können. Dass Gott vielleicht von Liebe und Zorn redet, von Gnade und Gerechtigkeit, von Vergebung und von Werken. Und wir verstehen es nicht. Aber wir können es so stehen lassen, weil wir wissen, unsere Box ist zu klein. Und dann antwortet Jesus. In Vers 24 und 25. Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, irrt ihr nicht darum, weil ihr weder die Schrift kennt noch die Kraft Gottes? Denn wenn sie aus den Toten auferstehen, so heiraten sie nicht, noch werden sie verheiratet, sondern sie sind wie die Engel, die im Himmel sind. Diese Antwort ist in zwei Schritte unterteilt. Also erstmal im Vers 24 wird Jesus jetzt die Situation begreifen. Er wird einfach erstmal diagnostizieren, er wird beschreiben, was hier überhaupt los ist. Er lässt sich gar nicht aus der Ruhe bringen oder er hinterfragt sich nicht oder die Wahrheit. Er erklärt einfach erstmal, was passiert ist. Und dann in Vers 25, der zweite Schritt, löst er das Problem auf. Also Vers 24, die Diagnose, die Beschreibung, was die Situation ist. Irrt ihr nicht darum, weil ihr weder die Schrift kennt, noch die Kraft Gottes? Jesus zweifelt hier nicht, ob sie irren oder nicht. Jesus fragt sich nicht, liegt ihr richtig oder nicht. Er stellt fest, ihr irrt. Ihr seid verirrt, spricht er ihnen hier zu. Und zwar, weil sie weder die Schrift noch die Kraft Gottes kennen. Und das ist doch klar. Ja, wir haben gerade gesagt, die Sadduzäer haben von 39 Büchern 34 weggestrichen und nur 5 behalten. Ja, und dann verirren sie sich. Das ist doch überhaupt keine Überraschung. Stell dir vor, du willst nach dem Gottesdienst zu einem Ort fahren, wo du noch nie warst. Du kennst den Weg nicht. Ja, du brauchst irgendeinen Navi oder eine Karte oder eine Wegbeschreibung. Und dann fährst du los. Die Straße, auf der du fährst, die ist schön, die ist gerade geteert, darauf kann man richtig gut fahren, ob mit Auto oder Fahrrad, ist egal. Und dann sagt dein Navi dir, bitte da vorne rechts abbiegen, und du siehst die Straße und das ist so eine Kopfsteinpflasterstraße, die ist richtig unangenehm, da sind vielleicht Schlaglöcher drin. Denkst du, nee, die Straße will ich nicht fahren, auf der ist viel schöner. Also fahre ich die Straße weiter. Das Navi sagt dir 2-3 Mal rechts abbiegen, irgendwann machst du dein Navi aus, weil du willst auf dieser schön geteerten Straße weiterfahren. Glaubst du, du kommst so am Ziel an? Niemals. Du wirst dich verirren. Wenn wir anfangen, die Bibel, wenn wir anfangen, Gottes Wort zu zerschneiden, alles wegstreichen, was wir nicht verstehen und übrig lassen, was uns in unser Verständnis hineinpasst, dann werden wir uns verirren. So wie Jesus das hier sagt. Ihr irrt. Und er zeigt auch auf, welche 2 Probleme die Sadduzäer haben. Und von diesen Fehlern dürfen wir lernen. Lasst uns nicht die gleichen Fehler machen wie sie. Er sagt, denn ihr kennt die Schrift nicht und ihr kennt die Kraft Gottes nicht. Sie hatten die Schrift, sie hatten das ganze Alte Testament, aber sie haben es nicht verstanden. Sie haben es gelesen, sie haben es nicht verstanden und dann haben sie es weggeschmissen. Also lasst uns aus ihren Fehlern lernen und nicht wegschmeißen und wegstreichen. Wenn wir lesen und nicht verstehen, dann lasst uns weiterlesen. Lasst uns suchen und forschen in Gottes Wort und beten, dass wir verstehen. Jesus sagt ihnen hier, ihr kennt die Schrift nicht. Ich wünsche mir, irgendwann vor Gott stehen zu können. Und er sagt mir, du kennst die Schrift. Ich habe einen Mann kennengelernt, der war lange Zeit mein Vorbild und ich habe ihn sehr bewundert. Er ist Straßenevangelist, ist auf den Straßen Deutschlands unterwegs und hat viele Leute bekehrt. Oder durch ihn haben sich viele bekehrt, so vielleicht besser. Und er hat einmal gesagt, ich möchte in meiner Bibel zu Hause sein. In meinem Zuhause kenne ich jede Treppenstufe, die knarscht. Ich kenne jeden Riss in jeder Wand. Ich weiß, welche Wand welche Farbe hat. Ich kenne jede Ecke. Alles. Ich möchte in meiner Bibel zu Hause sein. Das wünsche ich mir. Und genau das waren die Sadduzäer nicht. Sie haben gelesen, nicht verstanden und dann haben sie es weggelegt. Lasst uns diesen Fehler nicht machen. Und der 2. Fehler, den sie machen, ist, sie kennen die Kraft Gottes nicht. Sie haben gelesen und dann haben sie was anderes gelesen. Sie haben es nicht verstanden und dann hatten sie einen Widerspruch. Und dann haben sie gesagt, Gott kann nicht das und das sagen. Gott kann nicht. Und das ist der Fehler. Gott kann. Gott kann immer. Eine Geschichte, die auch in den Evangelien steht, ist zum Beispiel der Moment, wo ein reicher Jüngling zu Jesus kommt. Und er fragt ihn, Jesus, wie komme ich in den Himmel? Wie kriege ich die Ewigkeit? Und dann haben sie eine Diskussion, es geht so ein bisschen hin und her. Am Ende geht der reiche Jüngling traurig weg. Und dann dreht sich Jesus zu seinen Jüngern um und sagt ihnen, eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in den Himmel kommt. Ja, Jesus sagt hier nicht, man darf nicht reich sein, das sagt die Geschichte nicht aus. Aber eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in den Himmel kommt. Und dann gucken ihn die Jünger völlig verwundert an und sagen, wie soll das gehen? Und dann sagt Jesus, bei euch geht das nicht. Aber bei Gott ist es möglich. Also wenn du die Bibel liest und etwas nicht verstehst, wenn du auf Widersprüche stößt, die für dich keinen Sinn machen, wenn du die Schrift studierst und du liest weiter und du suchst und du forschst und du verstehst trotzdem nicht, dann dürfen wir darauf vertrauen. Bei uns geht das vielleicht nicht. Bei Gott ist es möglich. Wir dürfen die Kraft Gottes nicht unterschätzen. Wir können niemals sagen, Gott kann nicht das und das machen. Gott kann. Gott kann immer. Gott kann einen Himmel schaffen, der perfekt ist. Wo es kein Leid gibt. Wo es nur Glück gibt. Ohne dass wir dort verheiratet sind. Wo es nur Liebe gibt. Ohne dass wir als Familien zusammenleben müssen. Gott kann das, auch wenn wir uns das nicht vorstellen können. Er kann. Und dann, Vers 25, löst er das ganze Problem in Luft auf. Ja, wir haben ja vorhin festgestellt, das Problem war, diese Frau muss irgendwen heiraten. Obwohl das ja nirgends in der Bibel steht. Aber sie muss ja. Und dann in Vers 25, dort sagt er dann, denn wenn sie aus den Toten auferstehen, so heiraten sie nicht noch, werden sie verheiratet. sie sind wie die Engel. Also diesen ganzen Konflikt löst er einfach in Luft auf. Sie werden gar nicht heiraten. Wo ist euer Problem? Es gibt diesen Widerspruch, den ihr da habt, gar nicht. Und die Sadduzäer können da auch gar nichts gegen sagen, weil sie im Alten Testament keine Bibelstelle finden werden, die jetzt gegen Jesus spricht. Aber es ist so interessant, wie er hier antwortet. Denn als ich diese Stelle mit meiner Mutter gelesen habe, dann war das genau der Moment, wo ich mir gewünscht habe, so Jesus, jetzt kannst du so richtig erklären, wie es im Himmel sein wird. Jetzt kannst du mal so richtig ausholen und erklären, wie wird es denn das Miteinander sein? Werden wir uns wiedererkennen? Wird es liebevoll sein? Werden wir uns erinnern oder nicht? Das wäre der Moment, wo er es uns hätte erklären können, oder? Aber was sagt er uns? Nein, wir heiraten nicht. Wir werden sein wie die Engel. Schön. Wer von euch weiß, wie Engel im Himmel leben? Wem von euch hilft dieser Vergleich jetzt? Wir werden sein wie die Engel. Sagt dir das was? Mir nicht. Die Sadduzäer haben nicht mal daran geglaubt, dass es Engel gibt. Ihnen hat das noch viel weniger gesagt. Jesus erklärt hier nicht. Jesus löst hier, füllt diese Lücke nicht auf. Alles, was er tut, ist, er beseitigt das Problem. Ja, lass uns daran erinnern, warum die Sadduzäer zu ihm gekommen sind. Sie wollten ihn öffentlich bloßstellen und zu Fall bringen. Und Jesus räumt diesen Zweifel aus. Jetzt ist er auf einmal wieder unangreifbar. Er hat seine Heiligkeit, seine Reinheit, seine Unfehlbarkeit vor der Menge wiederhergestellt. Aber er ist keine Rechenschaft schuldig. Er ist keine Erklärung schuldig. Er muss ihnen jetzt hier nicht erklären, wie genau das im Himmel sein wird mit der Auferstehung. Er gibt ihnen hier einen Vergleich. Im Wissen, dass dieser Vergleich ihnen nicht helfen wird. Denn die Ewigkeit, die Auferstehung ist eine Wahrheit, die können wir hier gar nicht verstehen. Es gibt Wahrheiten in der Bibel, Aussagen über Gottes Charakter und über die Ewigkeit, die verstehst du vielleicht jetzt nicht und wirst sie später irgendwann verstehen. Und vielleicht wirst du sie nie verstehen, solange wir hier sind, weil es einfach zu groß ist für uns. Die Frage ist, sind wir bereit, Gott dann zu vertrauen, wenn wir es nicht verstehen? Sind wir bereit, Gott dann zu vertrauen, dass er es kann, wenn es für uns keinen Sinn macht? Wenn wir von Gottes Größe und Heiligkeit und dann von seiner Liebe und Gnade lesen, sind wir bereit, ihm zu vertrauen, dass er kann, dass das, was in dem Wort steht, wahr ist, alles, auch wenn es für uns vielleicht manchmal keinen Sinn macht? Oder zensieren wir dann? Und dann kommt der dritte Punkt, der letzte, und keine Sorge, das ist der kürzeste. Der dritte Punkt ist, die Bibel ist tiefer, viel tiefer, als wir es uns vorstellen können. Weil dann geht er weiter in Vers 26 und 27, und damit werde ich dann schließen. Was aber die Toten anbelangt, dass sie auferstehen, habt ihr nicht gelesen im Buch Mose, bei der Stelle von dem Busch, wie Gott zu ihm sprach, ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Er ist nicht der Gott der Toten, sondern der Gott der Lebendigen. Ja, Jesus zitiert ja eine Stelle aus den 5 Büchern Mose. Ja, also die Sadduzäer haben vieles weggestrichen und das, woran sie geglaubt haben, das Einzige, woran sie sich festgehalten haben, waren diese 5 Bücher Mose. Und genau die nimmt er jetzt, um ihnen zu zeigen, dass sie es doch nicht verstanden haben. Genau die Stelle, die sie so gut auswendig kannten, die nimmt er jetzt, um ihnen zu zeigen, dass sie es nicht begriffen haben. Ja, und er erzählt hier von einer Stelle, wo das Volk Israel gerade in Ägypten in Gefangenschaft war und Gott begegnet Mose, um sich ihm vorzustellen. Und er stellt sich ihm vor als den Gott von Abraham, von Isaak, von Jakob. Und dann sagt Jesus, und Gott ist aber kein Gott der Toten. Aber diese 3 Männer, die er gerade aufgezählt hat, die waren zu dem Zeitpunkt doch schon lange tot. Deswegen muss es auch Auferstehung geben. So argumentiert Jesus hier. Wer von euch hätte diese Stelle damals so gelesen, wo Gott dem Mose im brennenden Dornbusch begegnet und hätte sich gedacht, ja, hier steht Auferstehung drin. Keiner von uns, oder? Also vielleicht sehe auch nur ich das nicht, aber ich glaube, Peter wird das auch nicht sehen, hätte Jesus uns das nicht gezeigt. Ein Arthur Becker hätte das nicht erkannt. Ich kenne niemanden, der diese Stelle einfach so damals im 2. Buch Mose gelesen hätte und sich gesagt hat, hier redet Gott schon von der Auferstehung. Hätte ich nicht. Aber Jesus zeigt uns, doch, guck mal da steht es schon drin. Wir sehen es nur nicht. Er nimmt eine Stelle, die diese Sadduzäer Buchstabe für Buchstabe auswendig kennen und zeigt ihnen, schau, das ist so viel tiefer, als du denkst. Ich habe einen Hauskreis mit ein paar Jungs, das ist ein wundervoller Hauskreis. Und dort ist vor kurzem jemand neu dazugekommen. Und seine Bekehrungsgeschichte ist genial. Der Mann kennt keine Christen eigentlich. Der hat nichts mit dem Glauben oder der Kirche zu tun. Aber er hat sich so über den Sinn des Lebens Gedanken gemacht. Also hat er sich auf Amazon eine Bibel bestellt. Und dann hat er diese Bibel von vorne nach hinten durchgelesen. 1. Mose 1 angefangen und am Ende mit Offenbarung aufgehört. Erstmal schon mal was, was viele von uns überhaupt gar nicht schaffen. Also Wahnsinn. Und so hat er durchgelesen. Und am Ende kam er zu der Entscheidung, ich muss mich bekehren. Es gibt gar keinen anderen Weg. Ich muss mich für Gott entscheiden und ich brauche eine Gemeinde. Und so ist er jetzt seit einiger Zeit bei mir im Hauskreis und hat auch da sein Zeugnis so erzählt. Und es ist interessant, ihm zuzuhören, mit welcher Leidenschaft er von Gott und der Bibel redet. Und wie er das so erzählt, da hat das in einem anderen jungen Mann in meinem Hauskreis ein Feuer entfacht. Und er ging nach Hause mit diesem Feuer und hat sich gesagt, ich will genauso wie er die Bibel von vorne nach hinten durchlesen, obwohl er schon bekehrt war, weil ich will das auch so erleben wie er. Und dann fängt er an, die Bibel zu lesen. Und dann kommt er an Geschichten ran in den Büchern Mose und er liest und liest und merkt, hey Moment, die Geschichte kenne ich schon. Darüber haben wir im Hauskreis schon geredet. Darüber habe ich schon eine Predigt gehört. Ja, okay, dann überspringe ich das. Nächste Geschichte. Und er liest und liest und liest und merkt, hey, diese Geschichte habe ich auch schon gehört. Ich weiß ganz genau, was hier passiert. Ich brauche es gar nicht lesen. Ich weiß schon ungefähr, wer wann wohin geht und wann was passiert. Also überspringe ich diese Geschichte. Nächste Geschichte. Und so geht er durch die Bibel. Ein paar Wochen später kommt er in den Hauskreis und sagt, Nils, du hast mir das Bibellesen versaut. Ich kann die Bibel nicht von vorne nach hinten durchlesen. Ich fange eine Geschichte an und merke, darüber haben wir ja schon gesprochen. Ich kann die nicht einfach so durchlesen wie der andere, der die von vorne nach hinten zum ersten Mal durchgelesen hat und das Feuer in ihm so gewachsen ist. Und dann haben wir uns diesen Text angeschaut. Dann habe ich ihm gesagt, du kannst diese Geschichte 3-mal, 100-mal, 500-mal, 1000-mal lesen. Da wird immer was drin stecken, was du noch nicht kennst. In Esbekamp gibt es einen Prediger, der hat die Bibel schon einige 100-mal durchgelesen. Und jedes Mal, wenn er sie neu durchliest, entdeckt er neue Schätze. Und das ist ein Zeugnis. Stell dir vor, du hast die Bibel, du hast jedes Wort in der Bibel schon zig hundertmal gelesen. Und mit jedem Mal entdeckst du neue Schätze da drin. Und genau das zeigt Jesus hier. Er nimmt eine Stelle, die diese Sadduzäer so gut kennen. Und er zeigt ihnen auf, ihr habt es noch immer nicht verstanden. Da ist noch mehr drin. Weil Gott größer ist und mehr ist, als du dir jemals vorstellen kannst, ist sein Wort auch größer und tiefer, als du es jemals begreifen kannst. Dein Verständnis, deine Box, in die du Gott stecken möchtest, wird niemals groß genug sein. Irgendwann wird er diese Box sprengen mit irgendwelchen Wahrheiten, die nicht zu dem passen, was du bisher glaubst. Die Frage ist, wie gehen wir damit um? Schreiben wir Gott vor, was er sagen darf und was nicht und verirren uns wie die Sadduzäer? Oder forschen wir weiter, suchen wir weiter? In dem Vertrauen darauf, dass Gott, weil er groß ist, kann. Wie gehen wir mit Widersprüchen um? Ich bete zum Schluss. Herr, du bist so viel mehr, als wir uns vorstellen können. Und du überforderst uns immer und immer wieder mit deiner Größe und deiner Ewigkeit und Genialität. Und ich bete, dass du uns immer mehr ein Stückchen von dir zeigst. Immer so viel, wie wir begreifen können. Einfach immer mehr. Herr, schenk uns eine Liebe für dich, dass wir uns danach ausstrecken, dich kennenzulernen. Nach dir zu forschen. Aber du weißt, dass wir nicht alles verstehen können. Dass wir manchmal auf Sachen stoßen, die wir nicht begreifen, die wir falsch verstehen. Oder die wir mit Sachen füllen, die du gar nicht so meinst. Herr, und ich bete dafür, dass du uns dann das Vertrauen schenkst, auf dich zu vertrauen. Dass bei dir Sachen möglich sind, die für uns keinen Sinn ergeben. Korrigiere du uns da, wo wir vielleicht Sachen falsch verstehen, so wie du die Sadduzäer korrigiert hast. Und gib uns dann das Vertrauen darauf, da wo wir nicht verstehen, auf dich zu harren, weil du kannst, weil du größer bist, Herr. Danke dafür, dass du uns eine Ewigkeit geschenkt hast, die wir hier und heute gar nicht begreifen können, die so viel größer ist, dass wir nicht verstehen können, wie es sein wird, in der Ewigkeit bei dir zu sein. Aber wir dürfen darauf vertrauen, dass du eine perfekte und herrliche Ewigkeit für uns geschenkt hast. Amen.